Hopp, zwei, drei, vier. Hopp, zwei, drei, vier. Wenn die Frühpatrouille naht. Ach, die Elefantenkompanie in Disneys Dschungelbuch. Film meiner Kindheit. So oft habe ich die Videokassette an dieser Stelle zurückgespult, damit ich das Lied nochmal hören kann.
Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Malte Hennig. Wie hab ich mich gefreut, als ich letzten Sommer mit einer Freundin durch die Straße gegangen bin und in so einer Krabbelkiste den Film Dschungelbuch gefunden habe und dachte mir so, wow, und dachte mir gleichzeitig auch so, ah, oh. Der Film meiner Kindheit ist in dem Fall leider auch auf dem Speichermedium meiner Kindheit gewesen, nämlich auf einer Videokassette. Dann dachte ich, gut, einen Videorekorder habe ich zu Hause nicht mehr stehen, habe sie artig zurück in die Krabbelkiste gelegt und habe mich aber trotzdem gleichzeitig gefragt, wie viele Menschen haben zu Hause eigentlich noch einen Videorekorder stehen, um so eine Kassette theoretisch noch abzuspielen? Ich habe heute mal versucht rauszufinden, wie viele das sind. Aktuelle Zahlen sind schwer zu finden. Anfang der 2000er noch, da stand in 64% der deutschen Haushalte so ein Videorekorder. Ich nehme stark an, die Anzahl ist seitdem sehr stark nach unten gegangen. Aber der Videorekorder und mit ihm die Videokassetten haben auf jeden Fall mein und auch euer Medienverständnis und unsere Mediennutzung maßgeblich beeinflusst. YouTube von heute wäre ohne den VHS-Rekorder von damals eher nicht vorhanden. Das zumindest sind Überlegungen, die dem Buch Diesseits der Bilder von Hendrik Plätz folgen. Der Medienhistoriker beschreibt darin unter anderem den Einfluss des Videorekorders auf mediales Wissen seit den 80er Jahren. Oder, um von seiner Website zu zitieren, es geht um die 1980er Jahre, den Videorekorder und nicht weniger als die Wirklichkeit. Mein Kollege Adalbert Jeniawski hat mit ihm über das Buch gesprochen. Guten Tag, Hendrik Plätz.
Guten Tag.
In den Archiven und Sammlungen schlummert ein globaler kultureller Schatz, schreiben Sie. Auf welche Videokassette in Ihrem Archiv würden Sie denn ungern verzichten wollen?
Ah, das ist schwierig zu sagen und ich könnte mich jetzt, glaube ich, gar nicht so auf eine fixieren. Es ist mehr die Liebe zu den Möglichkeiten der Videokassette, die sie einem gibt, wenn man sie sich wieder anschaut. So zeigen doch Videoaufzeichnungen immer deutlich mehr als den einen Film, sondern man sieht Anmoderation, Werbung, die eingeschaltet wurde, Sachen, die überhaupt nicht aufgezeichnet werden sollten, nämlich hinten raus oder schon vorneweg. Das ist, was ich gerade als Historiker so an dem Medium liebe, denn es ist, Kultur ist mehr als die Summe seiner Teile. Kultur ist ja quasi alles und das zeigt die Videokassette so wunderbar. Wenn man sie sich anschaut, ist man plötzlich wieder Teil in einer vergangenen Zeit und das ist der reichhaltige Schatz, dass man nämlich mehr sieht, als das eine Artefakt, einen Film, die eine Sendung Wetten, das oder sowas.
Der Videorekorder war der Startschuss zu einer globalen Medienkultur, schreiben Sie. Was für eine Kultur ist das?
Es ist eine Kultur, in der man mit den Medien, mit den Bewegtbildern ja genau genommen sehr frei umgehen kann. Man muss sich kurz dann mal besinnen, was die Welt vor dem Videorekorder war. Sie hatten quasi das Kino, in dem Filme reinkamen und schnell wieder rauskamen. Man konnte auch nicht entscheiden, welche Filme in dem Kino kamen. Das war ja sehr begrenzt. Und wir hatten quasi drei Programme, die linear abliefen. Wenn man etwas verpasst hat, war es weg. Und das war mit dem Videorekorder plötzlich anders. Wir konnten quasi zeitversetztes Fernsehen machen. Wir konnten es aufzeichnen und gucken, wann wir wollten. Wir konnten aber gucken, was wir wollten, nämlich alles jenseits, was uns die Sender bereitgestellt haben. Also auch Filme, die jetzt quasi etwas verpönter waren oder der kapitalistische Markt quasi nicht hergegeben hat. Und wir konnten die Bilder plötzlich kontrollieren, indem wir sie vor- und zurückspulen konnten, auf Pause machen, Standbild, Zeitlupe. Also diese eigenwillige Aneignung durch die Mediennutzerinnen und Nutzer, das war plötzlich möglich. Das ist quasi, was unsere globale Medienkultur heute ja so ausmacht.
Mit diesen Geräten haben wir also gelernt, mit dem Medium Film selbstständig umzugehen. Das war nichts mehr Heiliges, was uns gegeben wurde sozusagen, was wir passiv in Anführungsstrichen empfangen haben, sondern wir haben selbst gestaltet.
Ja, und dieser Moment kann man, glaube ich, nicht hoch genug schätzen. Das geht dann auch deutlich weiter, wenn man das dann denkt. Also diese Idee, wenn man vom Fernseher jetzt als Leitmedium ausgeht, quasi als das Fenster zur Welt, ich hier und die Welt da und das Medium vermittelt neutral dazwischen, das brach zusammen, hatte plötzlich, das schreibe ich dann immer, viele Fenster. Es gab plötzlich nicht nur das eine Fenster in die Welt, sondern viele Fenster der Welt. Und damit wurde plötzlich frei umgegangen und so veränderte sich vielleicht ein Verständnis von Wirklichkeit, dass wir quasi viel mehr verschränkt waren mit diesen Medien, die wir vorher quasi eher so als Dienstleister sahen. Plötzlich gab es eine neue Subjektivität, also quasi der Mensch und das Medium gemeinsam in der Welt, also nicht mehr so getrennt.
Sie nennen zum Beispiel Horror- und auch Pornofilme als Beispiel, um den Einfluss des Videorekorders zu verdeutlichen. Was zeigt sich denn an diesen Beispielen?
Zuerst muss man erstmal als Historiker sagen, dass diese Genres extrem erfolgreich waren. Sie drangen auf den Massenmarkt. Sie waren auch der Erfolg quasi für die Technologie selbst. Also es war ein wechselseitiges Erfolgserlebnis. Was die beiden Genres halt schaffen, ist über Affekt und Emotion die Zuschauerinnen und den Zuschauer mit dem Film neu zu verbinden. Also indem ich quasi Angst habe oder erregt bin, materialisiert sich ja quasi der Film in mir. Ich bin nicht mehr außerhalb, sondern der Film bindet mich selbst mit ein. Und das zeigen diese beiden Genres sehr auf den Punkt.
Aber was ist dann die spezielle Qualität dann des Videorekorders? Beziehungsweise was ist dran am Mythos, dass der Videorekorder nur durch die Pornoindustrie so erfolgreich wurde? Jetzt konnte sich jeder daheim diese Filmchen anschauen?
Also wie weit, das ist auch eine gewisse Legende, dass quasi der Videorekorder durch die Pornobranche entschieden wurde. Die Legende geht ja eigentlich, dass das System VHS durch Pornografie entschieden wurde. Es gab ja verschiedene Systeme, VHS und Video 2000 und Betamax. Das ist schwierig nachzuvollziehen.
Und das Schwächste hat sich durchgesetzt, ne? VHS letztendlich.
Das qualitativ Schlechteste hat sich durchgesetzt. Es geht wohl darum, dass die Lizenzen leichter vergeben wurden. Also zuerst einmal, ja, was passiert? Man kann halt zu Hause sich die anschauen. Es gibt natürlich eine neue Intimsphäre, die man sich da machen kann, die quasi in Pornokinos so nicht gegeben war und auch eine Demokratisierung dieses Genres. Gerade weibliche Zuschauerinnen haben sich quasi auch ein bisschen befreiter gefühlt, so zeigen Interviews, dass sie das in Ruhe gucken und nicht eben im Kino sich anschauen müssen, oder dass man mit dem Partner das gemeinsam anguckt. Das ist jetzt nicht der Kern meiner Arbeit, auf die sie gerne auch von Freunden reduziert wird, sag ich mal.
Ihre Arbeit zielt ja auch darauf hinab, dass wir, obwohl wir dann eben mit dem Videorekorder dort selbstständig tätig wurden, scheinen wir doch auch heute nicht viel gelernt haben über die Vermittlung von Wirklichkeit. Wir fallen doch immer noch auf Fake-Videos hinein, die uns per Schnitt oder Kameraeinstellung eine Authentizität vorgaukeln, die gar nicht so ist. Solche Manipulationen sollten wir doch als medienkompetente Menschen doch erkennen, oder?
Ich habe persönlich immer Schwierigkeiten, wenn Historiker versuchen, die Gegenwart zu erklären. Das wage ich jetzt nicht mal. Aber wichtig ist natürlich, dass diese mediale Kompetenz, auf die Sie hinaus wollen, sicherlich der entscheidende Faktor ist beim Videorekorder. Dass der Videorekorder mit einer medialen Kompetenz entwickelt hat, die quasi ein Durchschauen des Mediums erzeugt. Also in dem Augenblick, wo ich vor- und zurückspule, erkenne ich quasi Strukturen innerhalb des Mediums, quasi die Sprache des Films wird entzaubert. Und das war das, was der Videorekorder geleistet hat. Das war auch das große Missverständnis gegenüber Horrorfilmen zum Beispiel, dass die oft ja jungen Nutzer diesen spielerischen Charakter viel mehr hatten, dass sie quasi den Horrorfilm sich angeguckt haben, gespult haben und quasi eine Freude daran haben, sich bestimmte Special Effects anzugucken. Und eine enorme Kompetenz entwickelt hatten über das Medium selbst, die quasi der pädagogische Diskurs gar nicht gesehen hat. Also es war quasi ein großes Missverständnis damals und diese Kompetenz ist bis heute gewachsen. Aber wieso jetzt bestimmte Sachen immer noch nicht gesehen werden, wage ich nicht zu beantworten.
Dann möchte ich Sie am Ende vielleicht dennoch um eine Prognose bitten. Glauben Sie an ein Revival des Videorekorders und der VHS-Kassetten, wie man eben das beim Thema Vinyl auch zum Beispiel beobachten kann?
Ich glaube nicht. Also das Vinyl, ich sag mal unter Audiophilen, hat ja auch einen ganz eigenen Klang, wie man immer hört. Das eigene Knacken, das ist eine ganz besondere Note sicherlich. Die Videokassette wird das, glaube ich, nicht erreichen. Sie hat unter einem gewissen nostalgischen Trash-Faktor immer wieder ihre Pointe, sage ich jetzt mal. Leute bauen aus Videokassetten plötzlich Möbel in so einem Upcycling. Aber man muss doch sagen, die Qualität ist sehr bescheiden. Sie wird halt in den Archiven Bestand halten und sie wird quasi, wenn wir über die Vergangenheit reden, und das heißt dann insbesondere über die 80er und 90er Jahre, immer wieder auftauchen, weil das ist das Medium, auf das wir zurückgreifen können, wenn wir etwas wissen wollen über diese Zeit. So wird sie uns begleiten, aber ich glaube, sie wird keine Renaissance. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen haben.
Sagt Hendrik Plätz, Medienhistoriker und Autor des Buches Diesseits der Bilder, der Videorekorder und die Geschichte des medialen Wissens um 1980. Erschienen ist das Buch im Neophelis Verlag. Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Das war der Corso Podcast. Heute mit Malte Hennig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.